So, dann geht's weiter. Dann schauen wir uns jetzt noch ganz kurz an, wie die Prozesse und Threads unter Linux in einer Liste verwaltet werden. Ja, und es ist grundsätzlich so, dass unter Linux der Kernel nicht unterscheidet zwischen Prozessen und Threads. Also jedenfalls nicht auf der Ebene, was für Verwaltungsstrukturen er verwendet, um diese Prozesskontrollblöcke bzw. Thread-Kontrollblöcke anzulegen. Das ist im Grunde dieselbe Datenstruktur, die dafür verwendet wird, und man erkennt dann halt irgendwie aus den einzelnen Sachen, die da drin stehen, ob es sich um einen Prozess handelt oder um einen Thread, der zu irgendeinem anderen Prozess gehört. Und zunächst mal stecken die Dinge einfach in so einer Standarddatenstruktur drin, also in einer doppelt verketteten ringförmigen Liste. Und es gibt einen Typ, der Task Struct heißt. Ja, das ist also so ein Struct, was halt ganz viele Felder hat. Und wenn Sie den Quellcode von Linux installiert haben oder zumindest Teile davon, dann können Sie in so eine Datei reinschauen, include linux-scheduler.h oder sched.h. Da sind eigentlich Sachen für den Scheduler drin definiert. Unter anderem sehen Sie darin aber auch die Definition von diesem Task Struct. Und in der Version, die ich mir angeguckt habe, war diese Task Struct Definition 132 Zeilen lang. Das heißt jetzt nicht, dass das Ding 132 Felder praktisch hat. Da sind auch ein paar Kommentare und Leerzeilen dazwischen. Aber das ist schon trotzdem relativ viel an Informationen, was da drin steht. Und das ist praktisch genau das, was wir mit Prozesskontrollblock meinen. Also ein Eintrag vom Typ Task Struct enthält eben alles, speziell jetzt unter Linux, was wir normal erwarten würden, dass es in einem Prozesskontrollblock drin steht. Und wenn man sich das anguckt, dann findet man da einige Einträge, die einem direkt was sagen. Also da taucht natürlich eine Prozess-ID oder sowas auf, auch eine Parent-Process-ID, verschiedene andere Sachen. Und vieles wird man erstmal nichts mit anfangen können. Da müsste man dann weiter im Code schauen, wo wird das Zeug verwendet, was macht das. Und unter anderem ist auch eine maximale Prozess-ID festgelegt. Ja, es sieht da so aus, wenn Sie das System starten, der erste richtige Prozess, der läuft, hat die Nummer 1 und dann werden die durchlaufend nummeriert, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Jedes Mal, wenn Sie einen neuen Prozess oder Thread erzeugen, gibt es auch so eine neue ID. Und irgendwann kommen Sie, wenn das System lang genug läuft, bei 32.000 noch was an und dann fangen Sie wieder von vorne an. Ja, das heißt, ab dem Moment, wo Sie da praktisch einmal diesen Maximalwert erreicht haben und darüber hinaus sind, dann müssen Sie gucken, was ist eine freie Prozess-ID. Ja, wir gehen dabei davon aus, dass wenn Sie wirklich schon bei einer ID von 32.000 angekommen sind, dass dann nicht alle bis dahin erzeugten Prozesse auch noch aktiv sind, sondern dass Sie zumindest ein paar davon wieder beendet haben. Und das heißt, es gibt also freie Prozess-IDs. Und die werden dann auch verwendet. Und deswegen ist in dem Moment, wo das passiert, die Liste der Prozesse gibt nicht mehr wirklich Auskunft darüber, in welcher Reihenfolge das Zeug gestartet wurde. Weil es kann jetzt sein, dass ein neuer Prozess dann die ID 27 kriegt oder so. Und der ist tatsächlich aber nach einem Prozess mit der ID 32.000 gestartet worden. Ja. Es gibt noch Timestamps, ja. Aber wenn Sie sich die Prozessliste normal anzeigen lassen, ist sie sortiert nach Prozess-ID. Und man könnte daraus halt versuchen abzuleiten, dass das die Reihenfolge ist, in der die Prozesse gestartet sind. Das gilt aber nur am Anfang, solange bis Sie das erste Mal über diesen Wert hinausgelaufen sind. Ja, danach tauchen die dann mittendrin irgendwo auf. Genau. Und hier kann man noch ein paar Sachen sehen aus dieser Datei sged.h. Ich habe hier mal ein paar Zeilen rausgenommen, die praktisch die Zustände angeben, die ein Prozess oder Thread unter Linux annehmen kann. Es gibt natürlich auch ein Feld, wo der jeweilige Zustand drin ist. Und da sehen Sie am Anfang so ein paar Sachen. Task Running hat den Wert 0, Task Interruptible 1, Task Uninterruptible 2 und so weiter. Das sind übrigens auch jetzt Nummern, die Sie nicht auswendig lernen müssen. Ne? Also Das ist so aus der Kategorie unnützes Wissen. Was hilft es zu wissen, dass der Zombie-Status die Nummer 16 hat und der Dead-Status die Nummer 32 oder so? Ja, das, wenn man das braucht, dann guckt man das halt nach. Dafür gibt es diese Header-Dateien, damit man das anschauen kann. Was ich Ihnen hier nochmal grafisch hingemalt habe, ist unser allgemeines Prozesszustandsmodell mit den drei wichtigsten Zuständen. Und dann habe ich daneben das entsprechende Bild für Linux gemalt. Und wenn Sie da jetzt genau hinschauen, dann sehen Sie, dass die beiden Zustände Running und Ready unter Linux beide als Task Running übersetzt werden. Ja, das heißt, Linux unterscheidet in diesem Feld, wo es einen Zustand reinschreiben kann, nicht zwischen einem Prozess oder Thread, der tatsächlich gerade läuft oder der ausführbereit ist. Es wird kein separater Wert dafür in der Prozessliste irgendwie gespeichert. Tatsächlich wissen Sie natürlich, welchen Prozess Sie gerade ausführen, weil Sie irgendwo eine Zuordnung haben, wo für jede CPU steht, welcher Prozess da drauf gerade läuft. Aber es wird nicht nochmal abgebildet im Prozesskontrollblock in Form einer separaten Variable. Also warum es wirklich gemacht wurde, weiß ich nicht, weil ich sag mal, es wäre kein großer Schaden, das irgendwie auch noch drin zu haben. Ja, es würde halt diesen Bitstring, in dem der Zustand gespeichert wird, eine Position länger machen, wenn man das nochmal unterscheiden könnte. Aber von der Art der möglichen Zustände her sind die beiden am verwandtesten. Ja, also die Running und Ready, die sind sich sehr ähnlich, weil beides sind Zustände, wo der Prozess keine Probleme hat. Ja, es gibt nichts, was ihn daran hindert zu laufen. Das Einzige, was einen bereiten Prozess daran hindert zu laufen, ist, dass man ihm halt im Moment gerade keine CPU zugeteilt hat. Aber wenn man das machen würde, könnte er sofort laufen. Also der ready ist, der ist am nächsten von allen möglichen anderen Zuständen dran am Running-Zustand. Ja, das ist ganz nah verwandt. Und die Übergänge zwischen Running und Ready sind auch die häufigsten. Ja, also das ist das Klassische, dass praktisch durch den Scheduler, wie wir dann später sehen werden, ständig Prozesse aus der Ready-Warteschlange nach Running geschoben werden und wieder zurück. Ja, das macht der Scheduler die ganze Zeit. Und im Vergleich dazu ist zum Beispiel das Blockieren oder das Wechseln in irgendeinen der vielen anderen Zustände, die Linux noch kennt, ist im Vergleich dazu eher rar, ist eher die Ausnahme. Okay, und dann sind hier ein paar Beispiele. Sie sehen zum Beispiel für diesen Zombie-Zustand, hatten wir darüber schon gesprochen, was ein Zombie-Prozess ist? Also wir haben das Modell, ein Vater und ein Sohn. Jetzt muss ich überlegen, einer davon ist beendet. Der Sohn ist beendet und der Vater hat den Rückgabewert noch nicht abgefragt. Das war der Zombie-Prozess. Dann ist der Sohn ein Zombie, weil der schon komplett fertig ist, aber er darf aus der Prozessliste noch nicht rausgenommen werden, weil in dieser Prozessliste der Rückgabewert steht. Und solange der Vater nicht wenigstens die Möglichkeit hatte zu sagen, interessiert mich nicht, will ich nicht haben oder so, also irgendwie darauf zu reagieren, kann der Sohn nicht entfernt werden.
Aber ist es damit so, dass nicht dann der Sohn der Zombie ist, sondern der Vater? Weil der wartet doch die ganze Zeit, dass noch was kommt. Aber es will nicht was kommen, weil der Sohn schon weg ist.
Nee, der Sohn ist deswegen ein Zombie, weil der schon vollständig tot ist. Der hat die Main-Routine mit Exit oder was auch immer, Return, verlassen und ist komplett abgearbeitet. Der ist auch nicht irgendwie fehlerhaft oder sowas. Der ist im Prinzip am Ende und man könnte ihn aus der Prozessliste streichen. Der hat auch keinen Speicher mehr. Der Speicher ist schon freigegeben worden. Es ist nichts mehr übrig, außer dieser Eintrag in der Prozessliste. Das heißt, Sie sehen in der Prozessliste etwas, das eigentlich gar nicht mehr da ist. Nur noch eine Erinnerung daran ist vorhanden. Und das ist irgendwie mit diesem Zombie-Zustand vergleichbar. Ja. Also in dem Sinne irgendwie ein Untoter, weil er immer wieder mal auftaucht, wenn man in die Prozessliste guckt, obwohl er eigentlich schon weg ist. Ja, der belegt auch außer in der Prozessliste nirgendwo mehr irgendwelche Ressourcen. Und der Vater ist kein Zombie, der ist wahrscheinlich ein blockierter Prozess. der aber aus dieser Blockade irgendwann wieder rauskommen wird und dann noch weiterarbeiten wird. Also den einen Zombie zu nennen wäre falsch, weil der kann völlig in Ordnung sein. Der ist halt nur irgendwie gerade blockiert und kann einfach den Zustand seines Sohnes nicht abfragen. Ja, und für diesen Zustand Zombie gibt es halt auch extra einen Wert, den man da setzen kann. Und wenn Sie sehen, wie die Werte hier aufgebaut sind, ja, 1, 2, 4, 8, 16, 32, also alles Zweierpotenzen, dann sehen Sie schon, dass es so gemacht, dass es praktisch so Bitpositionen in so einer Flag-Variable oder Zustandsvariable irgendwie sind. Und theoretisch wäre es denkbar, dass auch mehrere davon gleichzeitig gesetzt sind. Ja, wenn Sie genau einen dieser Zustände haben, dann entspricht das einer Bitkette, wo lauter Nullen und eine einzige Eins drin ist. Wenn überhaupt keine Eins drin ist, dann ist es ja der Wert Null und das ist dann eben Task Running. Also es gibt praktisch nichts, kein gesetztes Bit, was irgendwie diesen Prozess oder das Thread aufhalten kann. Ja, und ansonsten können halt irgendwelche Bits gesetzt sein, was dann darauf hinweist, dieser Prozess ist nicht lauffähig. Ja. Ja, das weiß ich jetzt auswendig auch nicht. Ja. Genau.
3200.
Ja, ich sehe die beiden schon. Das müsste ich nachschlagen, wo, ob das irgendwo definiert ist. Also ich denke, das eine bezeichnet einen Prozess, der schon Exit aufgerufen hat und irgendwie rausgegangen ist, aber das ist jetzt nur ins Blaue hinein geraten. Ja. Okay, dann werfen wir einen Blick auf Verwandtschaftsverhältnisse zwischen Prozessen. Das mache ich jetzt relativ kurz, weil das nicht so richtig spannend ist. In dem Task Struct, und das ist jetzt aus der Definition des alten Linux-Kernels, also Kernel Version 2.4 ist schon was älter, da war es praktisch so, dass ein Vaterprozess kann ja mehrere Sohnprozesse haben. Und damit man irgendwie den Überblick haben kann, was gibt es alles für Söhne, ist man in der alten Kernel-Version hingegangen und hat gesagt, es gibt ein jüngstes Kind, ja, das ist das, was als letztes praktisch erzeugt wurde. Und dann hat man einen Zeiger vom Vater auf dieses jüngste Kind und dann kann man sich anhand von so Geschwisterzeigern, dieses OSPTR steht für Older Sibling Pointer, also älterer Geschwisterzeiger, ja, Older Sibling. Und entsprechend gibt es auch die Pfeile zurück mit YS, Younger Sibling Pointer, ja, jüngeres Geschwisterzeiger. Ja, also so kann man sich praktisch durcharbeiten in der Reihenfolge, in der die Kindprozesse entstanden sind. Und das heißt, wenn jetzt hier ein neues Kind entsteht, dann muss ich praktisch hier noch ein neues Ding eintragen, das hier auch auf dieser Ebene entsprechend verpointern und vom Vater aus diesen Zeiger umbiegen auf den neuen Anfang der Liste. Ja, das war da die Struktur. Und das heißt, in der alten Struktur konnte man genau erkennen, in welcher Reihenfolge die Dinger gestartet worden sind. Und außerdem hat jedes Kind einen Zeiger nach oben zum Vater, wo es halt weiß, wer ist mein Parent, ja, wer ist der Vaterprozess. Also so sah das vorher mal aus. Und in der Kernel-Version 2.6 hat man das geändert. Ich lasse die Folie, warte mal. Ah ja. In der neuen Version ist es jetzt so, dass Sie, das ist jetzt wieder ein Ausschnitt aus diesem Task Struct, also aus dem Prozesskontrollblock praktisch, und da gibt es immer noch den Zeiger auf den Vater, das ist wie gehabt, aber ansonsten gibt es nur noch einen Zeiger auf eine Liste von Children und einen weiteren Zeiger auf eine Liste von Geschwistern. Ja, und es ist nicht mehr gesagt, dass dieser Children-Zeiger unbedingt auf das jüngste Kind zeigt, sondern der zeigt irgendwo hin Und diese Sibling-Geschichte ist praktisch etwas, was so einen Kreis erzeugt. Also ich male dazu mal kurz ein Bild. Ja, das heißt, wenn ich hier den Vaterprozess habe, dann habe ich praktisch eine Reihe von Kindprozessen, die nenne ich jetzt einfach mal 1, 2, 3. Und der Vater zeigt jetzt mit diesem Zeiger Children, zeigt er auf irgendeins von diesen Kindern, zum Beispiel auf 2. Ja, dieser Zeiger heißt Children. Und die Childrens selber untereinander sind jetzt nicht mehr doppelt verkettet verbunden. Ja, auf der alten Folie hatten Sie gesehen, es gab dieses Younger Sibling und Older Sibling, wo man sich praktisch vom Zeitstempel her vorwärts oder rückwärts durcharbeiten konnte, sondern das ist jetzt nur noch einfach verkettet. Ja, also Sohnzeiger hier ist Sibling und dann geht es hier im Kreis zurück auf die 1. Der Zeiger heißt auch Sibling und hier auch wieder entsprechend Sibling. Ja, das heißt also, was ich jetzt nur noch machen kann, ist, ich kann vom Vater aus irgendein Kind finden und dann kann ich mich in einer Richtung praktisch im Kreis bewegen. Und wenn ich also sowas machen will, wie alle Kinder auflisten, dann muss ich mir halt merken, mit welchem ich angefangen habe und muss eine Schleife machen, wo ich immer dem Sibling-Zeiger folge, solange bis ich das Anfangselement wieder erreiche. Ja? Während man in dem alten Kernel, also das ist das neue Modell, und in dem alten Modell hatte man praktisch nicht so eine Kreisstruktur, sondern man hatte da den Vater und hat dann sowas gehabt. Ein Zeiger auf das jüngste Kind und dann dieses zweifach verkettete, ja, was aber nicht einen Kreis hatte. Ja. Das heißt, wenn man da alle auflisten wollte, dann hat man praktisch angefangen beim Jüngsten und ist den Zeigern gefolgt, solange bis man einen Nullpointer findet. Ja, das ist der klassische Weg, wenn man so eine Struktur hat, die halt einen Anfang und ein Ende hat. Dann fängt man am Anfang an und geht so lange weiter, bis es nichts mehr gibt. Und in der neuen Struktur, die kein natürliches Ende hat, da könnte man sich auch in einer Endlosschleife drin drehen und den Zeiger immer wieder folgen, da fängt man halt an irgendeiner Stelle an und dreht sich dann im Kreis. Und es ist natürlich jetzt die Frage, warum macht man das? Weil irgendwie sieht die alte Version, sieht irgendwie freundlicher aus. Ja? Weil man eben zum Beispiel diese Altersinformation automatisch da rausbekommt. Ich gehe davon aus, dass es einfach eine Performance-Geschichte ist beim Aktualisieren der Datenstruktur. Weil jedes Mal, wenn ich irgendwas ändere in dem alten Modell, muss ich natürlich diese Doppelverzeigerung und eventuell den Zeiger vom Vater aus, muss ich irgendwie reparieren. Und wenn ich in dem anderen Modell, in dem neuen Modell, was oben steht, wenn ich da irgendwo was rausschmeiße oder was einfügen will, dann muss ich jeweils nur 2 Zeiger umbiegen und sonst nichts. Ja, wenn ich zufällig das Element rausschmeiße, auf das der Vater zeigt, dann muss ich noch einen dritten umbiegen, damit der Vater wieder auf irgendwas zeigt, was es gibt.
Ja, und das ist natürlich auch weniger Speicherverbrauch an der Stelle, wenn ich mir nur merken muss, wer ist der Nächste und wer ist der Vorgänger. Also es ist dann eigentlich spart man sich dann ja genau einen Pointer halt auf.
Ja, naja, also es wird auch ein bisschen kleiner und es ist halt... Das Aktualisieren von diesen Daten will man möglichst klein halten, weil das passiert ja jedes Mal, wenn man einen neuen Prozess erzeugt oder einen beendet. Und generell will man einfach diese ganzen Prozessverwaltungsaufgaben möglichst klein halten, damit möglichst viel Rechenzeit tatsächlich für die Prozesse und nicht für den Verwaltungsoverhead vom Betriebssystem verwendet wird. Aber der Preis ist eben, dass die Struktur nicht mehr so leicht zugänglich ist, ja, im Sinne von, wenn ich jetzt wirklich die Dinger in der richtigen Reihenfolge haben will, dann habe ich nicht mehr diese Zeiger, denen ich folgen kann, sondern dann muss ich halt wirklich in die Prozesskontrollblöcke reingucken. Nur die Frage ist, wie oft will man das wissen? Ja, normal, wenn ich 3 Prozesse erzeuge, interessiert mich nicht unbedingt, in welcher Reihenfolge ich das gemacht habe. Und wenn es mich interessiert, dann merke ich es mir beim Erzeugen halt von Hand. Denn diese Informationen sind ja für das Betriebssystem da und nicht dafür, dass ein Prozess zum Beispiel sagt, gib mir jetzt mal diesen Zeiger aus dem Prozesskontrollblock. Man kommt da zwar irgendwie dran, aber letzten Endes sind die alle diese Sachen nur für das Betriebssystem da. So, und hier kann man sehen, wie man jetzt zum Beispiel, fangen wir mal von unten an, wie man von irgendeinem beliebigen Prozess, so dem Prozessbaum nach oben zur Wurzel kommt. Da kann man einfach eine Vorschleife machen, wo man mit dem aktuellen Prozess anfängt. Ja, die Schleife läuft so lange weiter, bis man den Init-Task erreicht. Das ist praktisch eine feste globale Variable. Und dann folgt man einfach immer diesem Parent-Zeiger. So kann man sich nach oben hocharbeiten. Und genauso gibt es auch eine Möglichkeit, dass man die Liste aller Kinder eines Prozesses anguckt. Da fängt man mit irgendeinem beliebigen Kind halt an und geht dann immer zum nächsten Kind. Wenn Sie sich über dieses List for each wundern, was kein C-Befehl ist, das ist ein Makro, was im Kernel-Code drin ist. Wenn man so ein Buch wie Einführung in den Linux-Kernel liest, dann geht es damit los, dass beschrieben wird, welche Methoden unterstützt der Linux-Kernel, um Listen zu manipulieren. Ja, und dazu gehört sowas wie dieses List for each Makro, damit man nicht auf die Idee kommt, irgendwie seine eigenen Schleifen zu programmieren und irgendwie komisch darauf zuzugreifen, sondern man soll diese Standard-Makros verwenden, die halt die Kernel-Entwickler schon bereitgestellt haben. Also das macht einfach dann irgendwas, was halt der Reihe nach diesem Sibling-Pointer folgt. Das steht hier irgendwo drin, in diesem Aufruf, List-Entry, dass man mit Sibling zum nächsten kommt, und so sehen große Teile des Codes aus. Also wenn man einfach irgendwo reinschaut, ohne vorher praktisch als Einleitung diese Sachen zur Listenmanipulation gelesen zu haben, dann hält es einen direkt auf und man muss erstmal nachschlagen, was haben die da eigentlich gemacht. Ja. So, dann gibt es generell in der Unix-Welt und unter Linux auch, gibt es sowas wie Prozessgruppen und Sessions. Und das ist eine Möglichkeit, an verschiedene Prozesse nochmal weitere IDs zu vergeben, über die man Sachen eben zu Gruppen irgendwie zusammenfassen kann. Im Prinzip ist eine Session oder eine Prozessgruppe ist ein ganz ähnliches Konzept. Also ein Beispiel ist etwa, wenn ich mich anmelde im Textmodus am System, mache eine neue Login-Shell auf und alle Programme, die ich aus dieser Login-Shell heraus starte, die gehören zu einer Session. Und also daher kommt auch der Begriff, dass man eben die Idee hat, man hat einen Rechner, da loggen sich Leute entweder an einer Textkonsole oder über eine Terminal-Remote-Verbindung, loggen sich irgendwie ein per SSH und jeder ist halt in der eigenen Session, und dann kann man zum Beispiel sowas machen wie, schieße alle Programme aus einer Session ab. Ja, damit schmeiße ich nicht nur den Benutzer raus, sondern ich sorge auch dafür, dass sämtliche Programme, die er in dieser Session gestartet hat, weg sind. Wenn er sich parallel zweimal eingeloggt hat auf der Maschine, dann hat er auch zwei Sessions. Dann würde ich damit nur eine von diesen beiden Sessions beenden. Ja. Und genauso gibt es dann noch die Prozessgruppen. Das ist im Prinzip dasselbe in grün. Es ist nur ja, unterschiedlich von der Feinkörnigkeit oder sowas. Ja. Das Ganze ist auch im Task Struct irgendwo angelegt. Und den müssen wir uns jetzt nicht im Detail angucken, aber im Task Struct gibt es irgendwo einen Eintrag vom Typ Signal Struct, und im Signal Struct gibt es dann diese Prozessgruppen-ID und die Session-ID. Ja, das heißt, man findet diese IDs nicht direkt im Task Struct, wo zum Beispiel die normale Prozess-ID drinsteht, sondern man muss erst dieses weitere Struct, was dann auch drin ist, muss man erst auflösen, um das zu finden. Und ja, es ist also jeder Prozess immer Mitglied in einer Prozessgruppe. Und wenn man das rausfinden will, welche Gruppe das ist, dann muss man eben, weil Signal nochmal da auftaucht, muss man praktisch so einen längeren String da zusammensetzen, von aktuellen Prozess aus Signal und davon dann dieses Process Group. Und damit kann man jetzt ganz interessante Sachen machen, weil man eben zum Beispiel an alle Mitglieder einer Prozessgruppe ein Signal schicken kann. Und so ein Signal kann eben sowas wie ein Kill-Signal sein. Und es ist auch möglich, darauf zu warten, dass aus einer bestimmten Prozessgruppe ein Prozess fertig wird. Wir haben vorhin diesen Wait-Aufruf gesehen, der praktisch auf einen beliebigen Sohn-Prozess wartet. Und dann hatte ich Ihnen gesagt, es ist jetzt auch möglich, dass man sich die Prozess-ID vom Sohn gemerkt hat und genau auf den wartet. Und das ist ja jetzt so schwarz-weiß irgendwie. Also entweder was Beliebiges oder genau ein Prozess, wo ich akzeptiere, dass der fertig wird. Und über die Prozessgruppe ist es jetzt möglich, dass man eben irgendwas dazwischen macht, also auch Graustufen praktisch zulässt, indem ich sage, ich habe vielleicht 30 Prozesse als Kindprozesse erzeugt und die sind aber in drei Prozessgruppen aufgeteilt, und weil die für unterschiedliche Dinge zuständig sind, und ich kann jetzt meinem Wait-Pit kann ich sagen, dass ich aus einer bestimmten Prozessgruppe einen zurückhaben will. Ja? Das würde man hier in dieser Form machen, wenn man da bei WaitPit, wie das jetzt im Detail funktioniert, also dass Sie das, den Wert negativ angeben müssen und so, ist uninteressant. Es geht nur ums Prinzip, dass Sie dem WaitPit eben sagen können, ich will darauf warten, dass irgendeiner aus dieser konkreten Prozessgruppe fertig wird. Und damit können Sie dann etwas feiner eben unterscheiden. Gut, und neben den Prozessgruppen, wie gesagt, gibt es auch noch die Sessions, die typischerweise immer eine neue Session gestartet wird, wenn Sie sich also neu angemeldet haben, also eine sogenannte Login-Shell starten. Und alles, was dann in dieser oder aus dieser Shell heraus gestartet wurde, gehört zur Session dazu. Und man redet dann von einem kontrollierenden TTY oder kontrollierenden Terminal. Das kommt aus den älteren Zeiten, als es noch keine grafischen Oberflächen gab und praktisch alles Textmodus-Anwendungen waren, und dann gab es immer ein Terminal, an dem man sich halt angemeldet hat, ja, und alle Anwendungen liefen dann in diesem Terminal. Das kann man auch sehen, wenn man die Prozessliste anschaut, dann haben Sie das heute noch, es gibt diese Spalte TTY für Terminal und da stehen irgendwelche Sachen drin, und diese ganzen PTS, Schrägstrich irgendwas, das sind alles Pseudo-Terminals. Das sind praktisch Terminal-Fenster, die unter der grafischen Oberfläche aufgemacht wurden. Aber es ist auch ein echtes dabei, das TTY1, das ist wirklich die Textkonsole vom Linux-System. Ja, also Sie haben, wenn Sie Linux starten, haben Sie sechs Textkonsolen, die Sie über Steuerung Alt F1 bis Steuerung Alt F6 erreichen. Da können Sie sich im Textmodus anmelden und dann Befehle eingeben. Und die Dinger heißen TTY1 bis TTY6. Das sind die ersten sechs Textterminals. Und alles, was unter der grafischen Oberfläche läuft, heißt dann PTS irgendwas, weil es kein echtes Textterminal ist, sondern ein emuliertes. Was man aber hier sehen kann, ist, wenn man PS mit dem Parameter J oder mit dem Argument J verwendet, mit der Option, dann sieht man auch diese Prozessgruppe und die Session. Und hier können Sie zum Beispiel sehen, hier ist eine Bash, ja, das ist eine Login-Shell, also der Anfang einer Sitzung in diesem Text-Terminal. Und wenn Sie jetzt hier hinschauen, dann sehen Sie bei der Session-ID, das ist eine Zahl, die entspricht der Prozess-ID. Und dann folgen hier diverse weitere Prozesse, die alle dieselbe Session-ID haben. Und das sind alles Programme, die aus dieser Bash heraus gestartet wurden. Ja, das heißt, alles, was ich da im Textmodus aktiviere, hat alles dieselbe Session-ID, die wird nicht mehr verändert. Ich kriege nur eine neue Session-ID, indem ich mich neu irgendwo anders anmelde. Im Gegensatz dazu, die Prozessgruppen-ID, die wechselt häufiger durch. Also hier sieht man zum Beispiel auch, die fängt am Anfang auch mit der Prozess-ID von diesem neuen Bash-Prozess aus dem neuen Login an. Und dann ist aber schon, wenn ich das erste Kommando hier ausführe, entsteht eine neue Session, eine neue Prozessgruppen-ID. Das ist jetzt die 10.114. Ja, jedes Mal, wenn man eine neue Prozessgruppe aufmacht, nimmt man sich praktisch die ID von dem Prozess, mit dem das losgeht. Ja, das heißt also hier, die Prozess-ID ist identisch mit der Prozessgruppen-ID, und dann folgen ein paar Prozesse, die dazugehören, die auch dieselbe Gruppen-ID haben, und dann schwupp geht schon wieder die nächste Prozessgruppe auf. Ja, das heißt, die Prozessgruppen sind etwas feiner, Und zum Beispiel ist es so, wenn Sie so ein Kommando mit Pipes ausführen. Ich weiß nicht, ob Sie diese Pipelines unter Linux kennen. Also Kommando 1, Pipe, Kommando 2, dann leiten Sie praktisch die Ausgabe des ersten Kommandos als Eingabe in das nächste Kommando rein. Ja, und Sie können ja auch mehrere zusammenbauen, wenn Sie da jetzt vier Tools, vier Befehle haben, die alle über Pipes verbunden sind, dann würde dieses ganze Kommando eine gemeinsame Gruppen-ID haben. Weil die praktisch zusammengehören, die arbeiten irgendwie gemeinsam und deswegen kriegen die dieselbe Gruppe. Und wenn Sie dann das nächste Kommando, nachdem das abgearbeitet ist, diese ganze Pipeline, wenn Sie das nächste Kommando eingeben, wird wieder eine neue Gruppe erzeugt. Also das ist so der Mechanismus, wie diese Prozessgruppen gemacht werden. Jedes Programm hat aber auch die Möglichkeit, selber zu sagen, ich mache jetzt eine neue Gruppe auf oder ich mache eine neue Session auf. Ja, wenn es halt sinnvoll ist, man macht sowas nur, wenn man irgendwie vorhat, die Gruppenmitglieder irgendwie anzusprechen oder die Sessionmitglieder anzusprechen. Ja, ansonsten lässt man diese IDs einfach in Ruhe und lässt sie gleich. Aber das sind eben Mechanismen, die man dann verwenden kann, um gezielt irgendwo Signale hinzuschicken. So, die letzten vier Folien oder fünf Folien, die möchte ich heute nicht mehr machen, denn ich möchte, dass Sie noch anfangen, etwas mit den Übungsaufgaben zu machen. Ich werde die jetzt mal verteilen und wir schauen dann einfach mal, wie weit Sie durch die Aufgaben durchkommen. Wenn Sie alle in einer halben Stunde fertig sind oder so, dann machen wir natürlich weiter im Stoff. Aber es könnte auch sein, dass Sie eine Weile damit beschäftigt sind. Ja. Haben Sie das schon? Dann geben Sie bitte einfach nach hinten durch. Okay.